Deutschlandfunk Kultur Interview.
15 Jahre ist es her, da verbrennt der 36-jährige Uri Jallo aus Sierra Leone an Händen und Füßen gefesselt in Zelle 5 einer Dessauer Polizeiwache. Über die Frage, wie und warum der Mann wirklich zu Tode kam, wird jahrelang gestritten. Der Streit geht durch viele Instanzen der Justiz. 15 Jahre juristische Irrungen und Wirrungen, die heute enden sollen. Zwei eingesetzte Sonderberater haben ihren Abschlussbericht vorgelegt und sehen keinen Bedarf für weitere Ermittlungen. Caroline Scheer hat sich für uns noch einmal mit dem Fall befasst.
Was passierte damals wirklich, nachdem Uri Jallo alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Polizeigewahrsam genommen wurde? Lange wurde behauptet, er hätte sich selbst angezündet. Ein ungewollter Selbstmord. Schon damals kursieren aber die Vermutungen, dass Uri Jallo im Polizeigewahrsam misshandelt wurde und sein Körper angezündet, um Polizeigewalt zu vertuschen. Zwischen diesen Extrempositionen wabert dabei seither das Vakuum der Fakten. Das können heute viele Jahre später auch die zwei Sonderberater nicht füllen. Ihre Erkenntnis heute lautet trotzdem:
Es gibt keine offenen Ansätze, um wegen Mordes oder Mordversuchs zu ermitteln.
Heute betrachten wir den Fall Uri Jallo auch vor dem Hintergrund der Black Lives Matter-Bewegung. Denn Fakt ist, eine Person of Color kommt in Deutschland in Polizeigewahrsam ums Leben, bis heute unter ungeklärten Umständen. Dass die Sonderberater in ihrem gut 300 Seiten fassenden Bericht auch betonen, dass Jallos Tod hätte verhindert werden können, weil er gar nicht im Polizeigewahrsam hätte genommen werden müssen, heizt zusätzlich auf. Historikerin Hedwig Richter formuliert dazu in unserem Programm:
Was ich gut finde, also dass man heute noch mal ganz neu drauf schaut, man da viel, viel sensibler geworden ist. Und das ist bestimmt einer der vielen Vorteile, die wir aus dieser Black Lives Matters-Bewegung gezogen haben.
Im Bericht der beiden Sonderberater werden dabei auch erneut Vorwürfe gegen Polizei, Justiz und Regierung erhoben.
Die angestoßenen Maßnahmen und die konkreten Anweisungen waren zielgenau und zeigten großes Problembewusstsein und den Willen, Missstände in den Gewahrsamen des Landes abzustellen. Sie illustrieren aber auch das erschreckende Ausmaß der Missstände im Jahr 2005, insbesondere im baulichen Bereich, bei der Ausbildung der Polizeibeamten und der Unkenntnis grundlegender rechtlicher Normen bis in die Reihen der Justiz hinein.
Und trotzdem setzt der Bericht einen Abschluss unter einen Fall, den Experten als Prüfstein der deutschen Justiz sehen. Seine Chronologie führt vom Landgericht über den Rechtsausschuss des Landtages zum Bundesgerichtshof und zurück. Einen Untersuchungsausschuss zu Uri Jallo gab es dabei nie. Nun also nach 15 Jahren der Versuch, ein Ende zu finden. Aber wie findet ein Fall, der von solchen Extrempositionen lebt und mit so wenig Fakten auskommen muss, einen Abschluss?
Fragen wir die Journalistin Margot Overath. Sie recherchiert seit 10 Jahren zu dem Fall und hat einen 5-teiligen Doku-Podcast darüber gemacht. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Frau Overath, für die Sonderberater ist der Fall abgeschlossen. Für Sie auch?
Ganz bestimmt nicht. Auch für die Sonderberater nicht. Also Herr Montag hat am Ende nochmal gesagt, Mord verjährt nicht. Und insofern kann es durchaus sein, dass uns dieser Fall auch noch weiter, noch einmal begegnet. Abgeschlossen ist er nur in diesem Rahmen. Er ist auch nicht juristisch abgeschlossen, weil die Brüder haben ja Verfassungsbeschwerde eingereicht. Also das Bundesverfassungsgericht hat noch darüber zu entscheiden, ob da nochmal ein anderes Gericht beauftragt wird.
Und sehen Sie in diesem Abschlussbericht überhaupt parallel zu Ihren Rechercheergebnissen, die in Ihren Podcast geflossen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz sicher sind sich die Sonderberater ja, dass Uri Jallo von Anfang an Unrecht getan wurde. Er hätte weder festgenommen werden dürfen, noch mit Gewalt in den Streifenwagen gebracht werden dürfen, noch hätte er auf die Wache buxiert werden dürfen. Man hätte ihm auch kein Blut abnehmen dürfen gegen seinen Willen. Man hätte ihn nicht in die Zelle bringen dürfen. Man hätte ihn vor allen Dingen nicht fixieren dürfen. Das ist ganz interessant und das habe ich auch schon in meinem Podcast angesprochen und teilweise auch ausgeführt, also dass die Festnahme rechtswidrig war und die Behandlung.
Ja. Weiter offen bleibt, was in dieser Polizeizelle damals wirklich passiert ist. Was könnte Ihrer Meinung nach passiert sein?
Was passiert ist, also ich habe mich da an den damals leitenden Oberstaatsanwalt Bittmann gehalten, der ja ein Szenario entwickelt hatte nach der letzten Brandrekonstruktion 2016. Und er hat 2017 dieses Szenario entwickelt. Das ist immer noch nicht vom Tisch. Es ist aber nicht justizförmig geworden, also gerichtsförmig geworden. Insofern, also er hat gesagt, er hält es für möglich oder er möchte prüfen lassen, ob Uri Jallo umgebracht wurde, um zwei weitere vorherige Todesfälle auf diesem Revier zu vertuschen oder nicht wieder zu aktivieren, also nicht wieder die Ermittlungen da in diese Richtung zu aktivieren. Die Sonderermittler haben sich mit den beiden Todesfällen, mit den Akten nicht beschäftigt. Sie haben zwar festgestellt, da ist einiges unklar, aber es ging nicht sehr weit in dieser Beziehung.
Der 300-seitige Bericht jetzt, in dem werden auch erneut massive Vorwürfe gegen Polizei, Justiz und Regierung erhoben. Von der Festnahme bis zum Tod heißt es, da sei so gut wie jede polizeiliche Maßnahme fehlerhaft oder rechtswidrig gewesen. Welche Konsequenzen müssten daraus Ihrer Meinung nach folgen?
Das kann ich nicht sagen. Ich vermute mal, dass es auch eine zivilrechtliche Sache ist, dass man ja jetzt durch diese Bestätigung weiß, er hätte überleben können. Also wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre er einfach ruhig da hinausspaziert. Und ich weiß nicht, ob die Familie jetzt Konsequenzen daraus zieht, indem sie Schadensersatz fordert, das weiß ich nicht. Also hier geht es jedenfalls mit Herrn Nötzel und Herrn Montag nicht weiter in diesem Sinne. Also sie sagen, sie haben in den Akten, haben sie keinen weiteren Ermittlungsansatz gefunden. Und was sicherlich, und das ist jetzt meine Bemerkung dazu, damit zu tun hat, dass die Ermittlungen nicht sachgerecht geführt wurden. Das ist ja das Problem. Es ist ja von Anfang an nicht richtig ermittelt worden. Es ist die Polizeiarbeit nicht dokumentiert worden. Das alles haben wir nicht.
Dass eine Person of Color im Polizeigewahrsam stirbt, aktuell vor dem Hintergrund der Black Lives Matter-Bewegung, schafft das jetzt auch 15 Jahre nach diesem Fall nochmal eine andere Aufmerksamkeit?
In Sachsen-Anhalt sicher nicht. Also ich habe hier das Gefühl, dass man das lieber so rasch wie möglich vergessen möchte. Und ansonsten, ich meine, medial und in der Öffentlichkeit ist der Fall Urialo ja absolut präsent, wie kaum ein anderer Fall. Und in den ersten Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd wurde immer das Schild Urialo, es war Mord oder sowas in der Richtung hochgehalten. Ich habe also viele Demonstrationen gesehen und da habe ich immer wieder den Verweis auf Urialo gesehen. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich auf Twitter manchmal erkundigen, da ist er sehr Top-Thema immer noch täglich.
In Ihrem Podcast machen Sie klar, wie stark Sie dieser Fall seit Jahren begleitet. Werden Sie diesen Fall für sich persönlich jemals abschließen können?
Abschließen kann man sowas nicht. Persönlich abschließen ist schwierig. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt habe ich genug erfahren und jetzt interessiert mich das nicht mehr. Dafür weiß ich einfach zu viel und das, also die Frage kann ich wirklich nicht beantworten.
Die Journalistin Margot Overath über den Fall Urialo. Ich danke Ihnen.
Danke auch.